Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wer sich mit dem langfristigen Investieren beschäftigt und noch dazu das Ganze auf Basis von Wissen umsetzen möchte, der wird an den Lehren von Benjamin Graham und Warren Buffett, den Value-Investoren schlechthin, nicht vorbeikommen. Und ich möchte heute in vorweihnachtlicher Stimmung sagen, so funktioniert es nicht mehr. Es gibt vermutlich nur noch einen einzigen Weg, unentdeckte Renditeperlen zu finden. Na dann legen wir mal los. Wir sprechen heute über Value Investing im 21. Jahrhundert. Und bei wem sich da die Nackenhaare aufstellen, weil er sagt, oh Gott, es ist ja alles gelaufen, aber Value nun überhaupt nicht. Ich kann das durchaus verstehen. Der Grund dafür ist, dass traditionelle Ansätze nicht mehr funktionieren. Ich möchte aber auch darüber sprechen, wie man sich in dieser Lage jetzt verhält, beziehungsweise wie man wohl über Value Investing nachdenken muss. Und ja, als Disclaimer füge ich gerne hinzu, wahrscheinlich wird es so kommen. Es kann natürlich sein, dass die Grundsätze, die jahrzehntelang gegolten haben, die jetzt aber schon seit langer, langer Zeit, spätestens seit dem Jahr 2008, eigentlich aber schon seit der Jahrtausendwende nicht mehr funktionieren, dass irgendwann diese alten Prinzipien dann wieder auftauchen und sagt man, na siehste wohl, jetzt geht's ja doch wieder so, wie es früher auch mal ging. Ich glaube das nicht, ich erwarte das nicht und dementsprechend möchte ich Alternativen an dieser Stelle anbieten. Im morgigen Report, vollkommen kostenlos, geht es basierend auf dem Video, welches ich gestern auf dem YouTube-Kanal hochgeladen habe, um die Frage, wie man in eine ganz Gattung von Aktien investieren kann. Gestern auf dem Kanal ging es um, Alkoholaktien, also Remy, Cointreau und Pernod und wen es dann auch alles gibt, also eine ganze Reihe. Es gibt natürlich auch die größeren wie eine Diageo und. Was sie alle vereint ist, dass sie jahrelang sehr gut gelaufen sind, jetzt aber schon seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr laufen und dementsprechend günstig sind. Und wenn man sagt, das ist für mich interessant, aber ich möchte nicht auf eine Einzelaktie setzen, dann jetzt bitte für den kostenlosen Report anmelden, denn ich bespreche, was es hier auf dem ETF-Markt gibt. Und das ist nichts, wo am Ende ein Fazit rauskommt. Diejenigen, die das Video gesehen haben, wissen das schon. Wo ich sage, nee, mach das lieber nicht. Ich finde es wirklich spannend. Ich warte nur selber immer auf preisliche Signale, auf charttechnische Signale, weil ich einfach nicht das Depot voll haben möchte mit Turnaround-Werten. Also, spannender Sektor. Unter www.lars-erichsen.de könnt ihr euch eintragen. Den Link findet ihr auch hier in den Shownotes. Wenn wir, und das ist das Erstaunliche, also seit Jahren läuft Value eigentlich nicht mehr, das darf man so pauschalisieren, einzelne Aktien bilden immer eine Ausnahme und dennoch, ganz gleich auf welcher Plattform, ob hier im Podcast oder auf Twitter, also X oder Substack oder YouTube, trotzdem, wie viele Videos, Blogbeiträge und gibt es jeden Tag, wo, und jetzt kommt's, die Rede ist von unterbewerteten Aktien. Und das ist ja ein klassischer Value, also Wertansatz, dass man sagt, die Aktie ist eigentlich zu wenig wert. Das Schlimme daran ist eigentlich nicht, dass man sich die Mühe macht, diese Analysen zu erstellen. In dem Camp bin ich ja auch hin und wieder. Das Schlimme ist, dass man natürlich durch die Informationsflut geneigt ist, sich eine ganze Reihe von unterbewerteten Aktien ins Portfolio zu legen, weil man sagt, naja, wenn die alle dann fair bewertet sind, dann werde ich wohl eine außergewöhnliche Rendite machen. Und es gibt ganze Börsenbriefe und es ist vollkommen in Ordnung für mich, solange man das richtige Etikett drüber schreibt, die sagen, wir gehen in unterbewertete Aktien. Das ist und das war auch noch nie, zumindest mal nicht in unserer Generation und der Generation davor, das Rezept, um den Markt out zu performen. Das war im Übrigen auch nie zu Zeiten von Warren Buffett so. Denn er hat ja Aktien gefunden, blieb dann investiert, aber ist dann auch wieder ausgestiegen. Also Warren Buffett war in seinen frühen Jahren sehr viel aktiver, als er das heute ist. Das heißt, es müssen diese Analysen funktionieren und es muss darüber hinaus auch noch in einem zeitlich klar begrenzten Rahmen funktionieren. Stichwort Opportunitätskosten. Und ich verspreche es euch, ohne es beweisen zu können, weil ich natürlich nicht den Zugriff darauf habe, eine ganze Reihe, wahrscheinlich sogar die Mehrheit der privaten Anlegerportfolios, ist zu voll mit diesen Werten, die doch vermeintlich günstig sind. Und damit wird man in der Vergangenheit die Marktrendite erzielt haben. Und das ist ein Problem. Dieser Value-Faktor, den wir hier sehen, führt zu einer Underperformance und das hat systematische Gründe, die man verstehen muss. Das traditionelle Value Investing, ich habe erst überlegt, ob ich den Titel so drüber schreibe, aber das klingt so negativ, ist, wenn es nicht tot ist, dann hat es sich fundamental verändert. Also ist es eigentlich schon auf eine gewisse Art und Weise tot. The Godfather of Value Investing, Benjamin Graham, der im Übrigen ja auch derjenige war, der Warren Buffett dann beeinflusst hat, hat ziemlich elegante und damals auch sehr moderne Formeln formuliert. Finde Unternehmen, deren Net Current Asset Value größer ist als die Marktkapitalisierung. Also aktuelle Vermögenswerte minus alle Verbindlichkeiten sollen den Börsenwert übertreffen. Dafür muss man noch nicht mal Bilanzanalyst sein, um das rauszubekommen. Damals war es ein bisschen schwieriger, heute ist es ganz einfach. Er war sogar ultra konservativ, weil gerade in schwachen Börsenphasen dann immer noch zu viele Unternehmen, waren andere Zeiten, genau diese Forderung erfüllt haben. Er hat nämlich gesagt, ich rechne die Forderung mit nur 80% und das Inventar nur mit 66% des Buchwertes. Das Anlagevermögen hat er komplett ignoriert. Das heißt also, da sind dann Unternehmen rausgekommen, die für Cents auf den Dollar gehandelt haben, wie er das selber betrachtet hat. Das heißt also, da steht ein Dollar wert, ich kann ihn aber für ein paar Cent kaufen. Warren Buffett hat dann, glaube ich, später mal draus gemacht, er möchte gern für 50 Cent den Dollar kaufen. So, der Einstieg hat auch für einen Value-Investor immer eine Rolle gespielt, wenn auch eine geringere Rolle, als das vielleicht bei klassischen Tradern der Fall ist. Aber um das Risiko zu managen, hat Graham zwei Dinge verlangt. Erstens, keine negativen Ergebnisse in den letzten 5 Jahren und es braucht eine extreme Diversifikation. Also teilweise waren das über 100 Positionen. Die Idee, und das hat funktioniert, man kauft blind nach diesen rein quantitativen Kriterien, diversifiziert sehr breit und wartet auf klassische Mean Reversion. Also darauf, dass sich alles wieder zu dem eigentlich fairen, dem normalen Zustand zurückentwickelt. Exit, auch das war bei ihm klar definiert, nach 50% Gewinn oder nach spätestens 2 Jahren. Das sollte man allen Privatanlegern heute auch sagen. Es gab auch bei Value-Investoren klare Einstiegs- und Ausstiegsregeln. Auch wenn die heute nicht mehr funktionieren, es waren Regeln und zu der Zeit haben sie funktioniert. Ich bin mir sicher, Benjamin Graham hätte seine Regeln angepasst, wenn sie jahrelang nicht funktioniert hätten. Warum geht das heute nicht mehr? Zu der Zeit von Benjamin Graham gab es die sogenannten Moody's Manuals. Das war State of the Art. Warren Buffett soll tausende Seiten dieser gedruckten Handbücher gelesen haben, um genau dort verborgene Perlen zu finden. Ja, das war teuer. Das war ein echter Informationsvorsprung. Mich erinnert das so ein bisschen daran, dass es im Trading Mitte, Ende der 90er die Möglichkeit gab für Privatanleger, sich ein Bloomberg-Terminal zu holen. Und damit hatten sie einen echten Informationsvorsprung gegenüber anderen Retailern, also anderen Privatanlegern. Der war natürlich nicht ewig da, denn irgendwann sind Informationen für jeden in Echtzeit beinahe verfügbar gewesen. Aber es war ein Informationsvorsprung. Heute können wir jede Kennzahl, jedes Ergebnis, alles, was wir wissen müssen über eine Aktie, ist in Sekunden zu finden. Wenn man weiß, wie, kann man das Ganze auch noch screenen, Algorithmen durchforsten die Daten mit einer Geschwindigkeit, die natürlich kein Mensch jemals erreichen konnte. Und das bedeutet, diese berühmten Net-Nets, also das sind die Unternehmen, die bei denen ich ja den Wert bekomme unterhalb des fairen Wertes des Net Asset Values oder des Net Current Asset Values, die kann ich sofort rausfinden. Das ist kein großer Vorteil mehr. Das schaffe ich alles innerhalb des ersten Morgencafés. Ein zweiter Punkt, der damals keine Rolle gespielt hat, die Anzahl der Marktteilnehmer. 1960 gab es Private Equity in dem Sinne nicht. Ja, das heißt also profitable Unternehmen, die man für einen Bruchteil des inneren Wertes handeln konnte und kaufen konnte. Man konnte sich wochenlang Zeit lassen. Heute gibt es nicht nur Algorithmen, die das screenen. Es gibt Private Equity mit einer Market Cap von über 10 Billionen Dollar. Allein das Transaktionsvolumen, das war nicht mal besonders hoch im letzten Jahr, lag bei knapp unter 1000 Milliarden Dollar. Und diese Net-Nets, also die perfekten Übernahmekandidaten, findet heute jeder. Und man muss auch viel weniger Risikoabschlag akzeptieren, weil so viele Marktteilnehmer nach genau diesen vermeintlich unterbewerteten Aktien suchen. Und wenn wir dann über das sprechen, was übrig bleibt, die Reste sozusagen, dann sind das natürlich nicht die Unternehmen, die Benjamin Graham meinte. Also die Perlen, wo wirklich das X-fache des Ertrags möglich ist durch Informationsvorspringen. Mean Reversion funktioniert immer nur bei ausreichender Marktliquidität. Ja, aber wenn wir uns die Summen anschauen, die heute investiert werden, also es funktioniert auf diese Art und Weise nicht mehr. Es ist für einen Privatanleger heute nicht nur praktisch, sondern es ist unmöglich, ein Portfolio von 100 qualitativ hochwertigen Net-Nets zu erstellen und das Ganze auch noch systematisch zu managen. Man kann natürlich ein Portfolio von 100 Qualitätsunternehmen finden. Man kann diese 100 Qualitätsunternehmen nur nicht zu einem solchen Preis kaufen. Also zu einem Preis, wo ein Value-Anleger gesagt hätte, hier muss ich kaufen für ein paar Cent des Dollars. Wenn wir uns den Ansatz von Buffett ansehen, der hat ja dieses Value-Investing dann nochmal revolutioniert. Was ist es heute wert? Was wird es in Zukunft wert sein? Und als er 1959 Charlie Munger getroffen hat, hat Munger auch noch die Ideen von Philip Fisher mit reingebracht. Ja, sein Buch Common Stocks and Uncommon Profits ist im Jahr 1957 erschienen. Und die Kernidee von Fisher war, finde Unternehmen, die in Zukunft mehr verdienen werden. Bei stabilen Multiples steigt der Aktienkurs automatisch. Und das wiederum impliziert, eine gewisse Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit. Das Geschäft muss sein Multiple über Jahre hinweg halten können. Es bedingt Moats, also Unternehmen mit echten Wettbewerbsvorteilen, die nachhaltig wachsen. Es bedingt langfristiges Denken. Man braucht Zeit, bis sich überlegene Qualität im Kurs niederschlägt. Und es bedingt Bewertungsdisziplin. Sicherlich das, worin Warren Buffett außergewöhnlich stark war, zusammen mit Charlie Munger. Denn selbst bei guten Unternehmen kann man natürlich zu viel bezahlen. Auch ein weit verbreitetes Phänomen, will ich gar nicht sagen, weil es letztlich auch eine Strategie war, die funktioniert hat. Gute Unternehmen, die hoch bewertet waren, waren in bullischen Phasen dann meist 6 Monate, 12 Monate später einfach noch teurer. Buffett hat mit American Express dieses System, es heißt, ja meine Güte, wir... Buffett hat so viele gute Aktionen gemacht, aber es heißt, Amex war der erste Deal gewesen, bei dem er exakt nach diesen Vorgaben gehandelt hatte. Er hat im Übrigen damit sein Geld verdoppelt oder verdreifacht und ist nach ein paar Jahren wieder ausgestiegen. Er ist später wieder zurück eingestiegen in Amex, aber in diese erste Spekulation hat er Mitte der 60er eröffnet und ist noch in den 60er Jahren auch wieder ausgestiegen. Der Ansatz von Buffett auf eine gewisse Art und Weise funktioniert natürlich auch noch heute. Aber der Unterschied zu Buffett ist, dass Buffett seine Gewinne ja aktiv umschichten konnte. Er konnte insbesondere in den frühen Jahren, als er noch mit einem überschaubaren Kapital gearbeitet hat, hat er ziemlich kleine Firmen gekauft, hat dann diese an dem schnellen Aufstieg der Firmen partizipiert und ist dann wieder in andere reingegangen. Wenn man sich googelt gerne mal, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, die Investments von Warren Buffett in den 60er und 70er Jahren. Da sind viele Unternehmen bei, die schon damals eher klein waren Und auch im Übrigen, ja, See's Candies oder Nebraska Furniture Mart auch nie sehr groß geworden sind. Der Mann war ein ziemlich aktiver Anleger in den ersten Jahren. So, das ist eine Disziplin, die ganz wenige mit Warren Buffett verbinden, wenn sie heute sagen, ich mach's so wie Warren. Zweitens, es gab damals Gelegenheiten. Und zwar selten, aber es gab sie. Und ich bezweifle, ich komme gleich noch zu dem Fazit, zu den Prinzipien, die man heute meines Erachtens walten lassen muss. Heute ist es praktisch unmöglich, dass insbesondere ab einer gewissen Market Cap irgendwie was durchrutscht. Und irgendwie eine Aktie, die in Wahrheit viel mehr wert sein sollte, dass ich die dann entdecke, weil sie kein anderer entdeckt hat. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeiten, aktiv zu werden in einem Marktcrash, in einer Branchenrezession, siehe Report, www.lars-erichsen.de oder Link in den Shownotes, sprechen wir morgen drüber. Oder wenn es unternehmensspezifische Probleme gibt, bei denen ich zu der Analyse komme, die sind temporär. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dieser heute nicht mehr so einfache Ansatz, insbesondere mit großen Summen, dass Warren Buffett seit Jahren selbst massiv Cash aufbaut. Er wartet also auf diese systemischen Krisen. Und für jemanden, der ja einen Renditeansatz hat von 8-15%, ist das vielleicht auch sinnvoll, insbesondere wenn man für sein Kapital, was da wartet, dann 4-5% bekommt. Aber für kleine Summen, für Privatanleger ist das schlicht sehr, sehr restriktiv. Und wer heute sagt, ich warte auf die großen Crash-Bewegungen, der wird eine deutliche Underperformance haben. Was meines Erachtens bei Warren Buffett immer wieder übersehen wird, ist, dass er schlicht und einfach keine relevanten Investments eingehen kann mit 300 Milliarden US-Dollar. Das geht einfach nicht, wenn er diversifiziert bleiben möchte. Und deswegen ist Berkshire vielleicht kein schlechtes Unternehmen, aber immer wieder zu sagen, ja, schau doch mal, wie die 20 Jahre lang Renditen aufgebaut haben, das ist in der Größenordnung schlicht nicht mehr möglich. Kommen wir zu den Prinzipien von heute. Meines Erachtens ist Wachstum integraler Bestandteil von Value. Die Trennung ist nicht mehr sinnvoll. Ohne Wachstum wird es natürlich auch für ein Value-Unternehmen schwer. Und wenn ich ein Value-Unternehmen kaufe, welches kein Wachstum hat, dann bin ich ein Spekulant, weil ich sage, dieses Wachstum wird wieder zurückkehren. Der Markt preist die aktuelle Ertragskraft eines Unternehmens praktisch perfekt ein, weil es keine Geheimnisse mehr gibt. Der Markt mag übertreiben, aber vergessen wir nie, wenn wir sagen, ja, das werden ja immer die hochbewerteten Unternehmen gekauft. Schaut euch an, wie sich diese hochbewerteten Unternehmen entwickelt haben. Wann war Palantir mal nicht hochbewertet? Ich hätte auch einen anderen Titel finden können für die heutige Podcast-Folge. Es ist Benjamin Graham und Warren Buffett hätten, genauso wie ich im Übrigen. Also, ist ja nun auch nicht so, dass ich vor 5 Jahren Palantir oder Nvidia gekauft habe. Im Gegenteil, bei Palantir habe ich immer gesagt, es gibt nie charttechnische Verkaufssignale, seit Jahren nicht. Jede Korrektur ist kaufenswert. Da bin ich schon mal ganz happy über die Aussage. Aber unter fundamentalen Aspekten hätte man die noch nie kaufen dürfen. Eine Nvidia heute durchaus, aber eine Palantir. Also was ich damit sagen will, die Stories an der Börse, die alle nicht verpassen wollten, die kann man mit Value-Ansätzen nicht mehr finden. Wachstum hat heute eine höhere Bedeutung. Auch deshalb, weil wir zumindest mal in der Tendenz eine sehr viel expansivere Geldpolitik sehen und sehen werden, die schlicht und einfach sehr gesundes Haushalten weniger belohnt als diejenigen, die ja sehr viel investieren, um ihr Wachstum zu finanzieren. Die Frage, wie soll ich das zurückbezahlen, ist heute einfach nicht mehr so hoch im Kurs, weil kaum noch jemand auf Sicht von Dekaden oder darüber hinaus plant. Also, Wachstum muss auch in einem Value-Depot eine Rolle spielen. Zweitens, Und das ist zu akzeptieren. Und ich spreche hier aus der Warte von jemandem, der, naja, 15, 17 Jahre lang mit kurzfristigen Informationsvorsprüngen Geld verdient hat. Ja, als Arbitrage-Trader geht es um Informationen, es geht um News. Das geht heute auf allerkürzester Zeitebene, wenn wir über Sekunden sprechen und wenn wir über Interpretation von Nachrichten sprechen, immer noch. Aber es gibt keinen Informationsvorsprung mehr. Und wo es ihn noch gab in den letzten Jahren, wird er jetzt immer kleiner. Heute ist die Qualität der Entscheidung der Informationsvorsprung. Es geht nicht darum, bessere Informationen zu bekommen. Es geht darum, bessere Entscheidungen zu treffen. Drittens, wir müssen akzeptieren, und das ist etwas, bei dem ich auch mein eigenes langfristiges Portfolio, das ist so ein bisschen was, was man auch mal zwischen den Tagen machen kann, prüfen muss. Jeder Vorteil, jeder Burggraben ist zeitlich begrenzt. Überlegt mal ganz genau, ich glaube, ich mache dazu nochmal eine eigene Folge demnächst, also gerne diesen Podcast abonnieren. Jetzt. Überlegt mal die großen Brands. Überlegt mal die Unternehmen, bei denen wir gesagt haben, ein Riesenburggraben, da kommt so schnell keiner ran. Und jetzt denkt über die Namen nach und behauptet, dieser Vorsprung, dieser Burggraben, der wird in 5 und in 10 Jahren noch genauso da sein wie vorher. Das ist schlicht und einfach ein anderes Umfeld, in dem wir uns hier bewegen. Es wird diese Vorteile geben. Die Burggräben, wie bei einer Nvidia zum Beispiel, sind sehr tief. Aber niemand, selbst Nvidia selbst, würde behaupten, dieser Burggraben wird in 10 Jahren noch genauso tief sein. Nvidia, Jensen Huang, so wie wir ihn kennengelernt haben, würde noch nicht mal sagen, dieser Burggraben wird in 3 Jahren noch bestehen. Vorteile ja, aber zeitlich begrenzter. Das heißt auch, und das ist der erste Teil, wo ich erwarte, dass vielleicht ihr mir schreibt oder jemand mir schreibt und sagt, naja, das kann man so aber nicht sehen. Das bedeutet vielleicht auch, dass man selbst langfristige Depots kurzfristiger prüfen muss. Dass man nicht heute sagen kann, ich investiere in dieses Unternehmen und ich werde da ziemlich sicher in 10 Jahren noch investiert sein. Viertens, Reversion to the Mean hat früher teilweise funktioniert. Vergessen. Einfach vergessen. Funktioniert nicht mehr, weil es mit Informationsvorsprung zu tun hat. Diesen Grundsatz muss man ad acta legen. Und fünftens, bezieht sich auf den heutigen Titel. Gibt es denn noch Perlen überhaupt zu finden? Macht es überhaupt noch Spaß, mal auf die Suche zu gehen nach einem Unternehmen, in das noch nicht jeder investiert ist? Gibt es, und sogar in steigender Zahl, und ich hatte relativ viel zu tun, aber freue mich ja darüber, wenn ich mal Zeit habe. Und wir haben so viele Feiertage dieses Jahr, da werde ich auch Zeit haben. Es gibt einen Bereich, in dem es vermutlich sogar mehr Perlen zu finden gibt als früher, nämlich Small Caps und Ultra Small Caps. Das große Kapital, die angesprochenen Private Equity, die großen Fonds, die Buffets, egal was wir nehmen, die Staatsfonds, die großen Adressen, für die macht es gar keinen Sinn, auf Unternehmen zu schauen und anderen Unternehmen zu analysieren. Und deswegen lassen sie es im Übrigen auch komplett bleiben, bei denen die Market Cap unter 100 Millionen liegt. Wahrscheinlich ist die Grenze sogar deutlich höher. Bis 500 Millionen kann man heute sagen, ist schon fast ein Small Cap. Wenn wir unter 100 Millionen gehen, es gibt Hunderte, Tausende von Unternehmen an der Börse notiert, weltweit natürlich nicht auf dem deutschen Kurszettel oder nur, bei denen die Market Cap einige Millionen beträgt. Einstellige Millionen, aber auch zweistellige. Und weil das für die großen Fische uninteressant ist, gibt es dort eine ganze Reihe von echten Renditeperlen. Und ja, das ist doch ein schönes Projekt. Die werden dann natürlich sehr oft nicht über Jahre einfach langsam hochgehandelt, aber sie kaufen dann oft sehr aggressiv, weil einfach die Bewertung an der Börse zu niedrig ist, eigene Aktien zurück. Oft werden sie auch übernommen. Also das ist durchaus spannend. Und ja, einer meiner Vorsätze, beruflichen Vorsätze, sagen wir mal, mich damit zu beschäftigen. So, das war's für heute. Wir hören uns, ja, selbstverständlich, am Samstag wieder. Also, macht es gut. Bis dahin. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.